Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir starten mal mit einem Rätsel. Es ist ein grauer Kasten, man tippt eine lange Nummer ein und irgendwo kommt dann irgendwo was raus mit diesem Geräusch.
Na, habt ihr eine Idee, was gemeint ist? Wir haben mal ein paar junge Menschen auf der Straße ein Foto von dem Gerät gezeigt für einen TV-Beitrag und das ist dabei rausgekommen.
Wisst ihr, was das ist?
Das ist Schreibmaschine.
Hast du ein Faxgerät oder was?
Faxmaschine.
Hast du selber schon mal gefaxt?
Nee, ich habe noch nie gefaxt.
Nee. Würdest du gerne mal faxen?
Nee.
Ich muss zugeben, ich habe noch nie ein Faxgerät bedient, glaube ich zumindest. Ich bin vom Alter her so ein bisschen an der Grenze zu, kann man benutzt haben oder eben auch nicht. Erstaunlich aber, das Faxgerät ist einfach ein hartnäckiges Ding, das nicht so einfach wegzudenken ist. Das zeigt eine aktuelle Studie von Bitkom, die uns hier Bernd Rohleder, der Hauptgeschäftsführer des Digitalverbands, mal erklärt.
Wir haben erstaunlicherweise herausgefunden, dass viel mehr gefaxt wird, als man eigentlich meint. Die meisten denken, das Faxgerät sei tot. Das ist es aber nicht. Das Faxgerät lebt und ist weiterhin für die allermeisten Unternehmen ein wichtiges Kommunikationsinstrument. 82% der Unternehmen faxen relativ regelmäßig, manche nur selten, aber jedes dritte Unternehmen nutzt das Faxgerät häufig oder sehr häufig. Also dieser Anteil, der nimmt ab. Das war 2018 noch über 60%. Jetzt ist noch gut die Hälfte. Also das Fax verliert an Bedeutung, aber es ist weiterhin da.
Tja, Totgesagte leben halt länger und ich glaube, gerade wir Deutsche tun uns häufig schwer damit, funktionierende Systeme einfach mal aufs Abstellgleis zu packen, ganz nach dem Motto, never change a running system. Aber es gibt noch andere Gründe für die Faxtreue der Unternehmen, wieder Bernd Rohleder.
Ja, also mit dem Faxgerät können Sie einen sogenannten ersten Anscheinsbeweis erbringen. Das heißt, wenn Sie einen Fax absenden und dann haben Sie vor Gericht im Bedarfsfall die Möglichkeit nachzuweisen, dass Sie wirklich was weggeschickt haben. Das ist bei der E-Mail noch schwieriger als beim Faxgerät und das mag es für manche Unternehmen attraktiv machen. Manche Unternehmen sind es aber einfach gewohnt zu faxen und was vor 5 Jahren ging, das geht heute auch noch und deswegen wird einfach weiter gefaxt und man denkt gar nicht darüber nach, welche anderen effizienteren Möglichkeiten sicher zu kommunizieren es gibt.
Die Experten von Bitkom konnten jetzt keine Unterschiede zwischen den Branchen ermitteln, aber was eine Rolle spielt, ist die Größe der Unternehmen. Große Firmen können sich da schon eher technische Umstellungen leisten als kleinere.
Das gilt zum Beispiel für viele Handwerksbetriebe, die eben weniger E-Mailen und mehr Faxen. Dort kommen die Angebote per Fax rein, dort werden die Aufträge per Fax erteilt. Das ist dort einfach so Usus. In den großen Unternehmen gibt es Faxgeräte auch noch, aber eher als Exot. Dort wird im Standard über E-Mail oder über andere Kommunikationsverfahren wie Plattformen, Kollaborationstools, Kommunikation gesendet und empfangen.
Das ist sicherlich verständlich, kosten doch neue Mittel für die Kommunikation meist sehr viel Geld. Es müssen nicht nur neue Geräte angeschafft werden, sondern auch Workflows verändert werden und vieles mehr. Da hängt einiges dran, gerade der kleine Handwerker, der 8 oder 10 Stunden auf der Baustelle sitzt, kann nicht nebenher E-Mail schreiben. Aber ich weiß auch aus dem eigenen Umfeld, dass es anders geht. Handwerksbetriebe, die zum Beispiel jedem Angestellten auf dem Fahrzeug ein Tablet mitgeben, wo alles drüber gemanagt wird, Verbrauchsmaterialien, Kommunikation und so weiter. Also es geht, wenn man nur will.
Für manche hat es aber vielleicht auch was mit Nostalgie zu tun. Auch dazu haben wir uns mal auf der Straße umgehört.
Ja, ich finde die alten Sachen immer noch die besten, die es früher so gab.
Leicht zirpendes Geräusch mit einem Dauerton hinten dran.
Ja.
Mit unserem heutigen Gast wird es auch so eine Mischung aus Nostalgie und Blick in die Zukunft. Denn ein Startup will nach dem Vorbild der Wuppertaler Schwebebahn Mobilität neu denken. Viel Spaß, abonniert uns und bewertet uns.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Bei LinkedIn nennt er sich Can-Do Officer. Okay, wenn man genauer hinsieht, ist es dann doch der Managing Director. Die Rede ist von Marc Schindler von Autobahn. Herzlich willkommen bei uns.
Lieben Dank. Schön, dass ich hier bin.
Hallo, hallo.
Genau, ich stelle dich noch mal ganz kurz vor, wenn man sich so deinen Lebenslauf anschaut, bist du auf jeden Fall konsequent, würde ich sagen, im Bereich Mobilität unterwegs. Angefangen als Praktikant bei Daimler, dann einige weitere Stationen, unter anderem bei Audio, Senior Manager gewesen. Bei 3PD, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Managing Director gewesen unter anderem und seit August 2019 eben bei der Autobahn. Jetzt müssen wir erstmal klären, was ist denn das?
Ja, oder hast du es eigentlich auch gegründet mit?
Mhm. Ja. Mitte 2019 Co-Founder von Autobahn.
Ah ja. Vielleicht kannst du ja mal in drei Sätzen erklären, was Ottobahn ist.
Ottobahn ist ein Remake der Wuppertaler Schwebebahn. Also wir sind in hohen Lüften unterwegs, aber der Unterschied zur Wuppertaler Schwebebahn, 100 Jahre jüngere Technologie und die Menschen werden in ganz, ganz, ganz kleinen Gefäßen da oben unterwegs sein.
Und auf Anruf, ne? Oder auf dem On-Demand, wie man so schön sagt.
On-Demand Public Transport. Also wir werden ein öffentlicher Verkehrsträger, aber es gibt keine Fahrpläne. Jeder Mensch kann sich, so wie wir uns ein Uber-Taxi heute bestellen, eine Fahrt bestellen.
Also ein bisschen ein Flugtaxi, nur an einem ein schwebendes, was an so einer Bahn ist. Also sie sehen zumindest sehr spacig aus, die Dinger, wenn man sich das bei eurer Webseite mal anschaut.
Die sind auch mega spacig, wenn man reinsitzt. Da wird jede Menge geboten werden. Neben Komfort ist da unglaublich viel Unterhaltung. Aber die Technologie an sich, auf die wir uns verlassen, ist mega oldschool. Das ist ein schienengeführtes System. So wie Züge seit 200 Jahren fahren, so wird auch die Autobahn fahren.
Da müsste man wahrscheinlich noch irgendwann mal drüber reden, wie das aussieht dann, wenn man so quer durch die Landschaft. Die Schienenautobahnen sehen ja auch nicht schön aus, wenn man es so nimmt. Ne? Also.
Was uns vorschwebt, ist, dass wir unsere Gleisträger komplett in ein Landschaftsbild oder Städtebild integrieren. Also es gibt ganz, ganz spannende Mooskulturen, die wir einsetzen werden, um in einer Stadt auch Feinstaub aus der Luft rauszubekommen. Wir werden also eine Begrünung unserer Anlagen haben und wir werden Solarzellen verbauen, weil wir den eigenen Strom erzeugen wollen für unseren Energieverbrauch.
Jetzt redest du sehr viel von der Zukunft. Wie viel Gegenwart haben wir denn jetzt schon? Also wenn man es mal ein bisschen nachliest, Taufkirchen ist immer so ein Stichwort, das fällt. Da ist der Spatenstich schon gewesen, aber fahren tut da noch nichts. Oder korrigier mich gerne, wie ist da der Stand?
Genau so ist es. Also wir fahren noch immer bei uns in den Büroräumen. Wir haben da eine 40 Meter Rundstrecke aufgebaut. Einen ersten Prototyp in Taufkirchen haben wir einen Spatenstich gemacht, noch nicht gebaut. Wir alle haben mitbekommen, wie die Lieferketten die letzten Jahre waren und sehr angespannt. Also wir haben tatsächlich Probleme, Material bis runter auf eine Bauteilebene heranzubekommen. Und gerade als Startup, als No-Name, der keine Massen nachfragt, ist es schwierig am Markt. Und da hangeln wir uns halt lang. Wir sehen, es wird besser und wir kriegen es jetzt auch zeitnah hin.
Jetzt habe ich gelesen, da geht es um so einen Campus, soll noch erst gebaut werden und dann erst die Autobahn. Also über was reden wir nächstes Jahr, übernächstes Jahr?
Naja, dieses Jahr wird es losgehen und dann wollen wir Anfang nächsten Jahres tatsächlich fahren.
Du hast schon gesagt, No-Name. Jetzt kennst du natürlich ein paar bekannte Mobilitätsanbieter. Wie finanziert ihr euch denn? Also weil es jetzt natürlich gerade eine schwierige Situation ist für alle Startups am Ende und viele Investoren wollen schnelle Ergebnisse. Wie könnt ihr da überzeugen, dass euch da Leute ja Geld geben und ihr weitermachen könnt?
Also wir sind komplett privat finanziert zum jetzigen Zeitpunkt. Wir haben viele Business Angels mit an Bord, also Menschen, die ihr eigenes Geld einsetzen für die Autobahn. Das Marktumfeld ist unglaublich schwierig, das ist kein Geheimnis. Also auch da Fundingrunden zu drehen, ist nicht so einfach, wie das vor 2-3 Jahren noch war. Aber wir werden es hinbekommen. Ich kann jetzt noch nicht zu viel verraten, aber wir haben ein sehr namhaftes Family Office, mit dem wir jetzt zeitnah zusammenkommen wollen.
Okay, es ist die Finanzierung mehr privat, aber wenn ich das so sehe, wo das mal fahren soll, auch über Land und längere Strecken, da reden wir ja über ein Verkehrssystem, was dann eher staatlich oder an Bundesländer gebunden. Ihr seid ja stark abhängig von der öffentlichen Hand, oder?
Absolut. Und wir müssen stark unterscheiden, wo die Autobahn installiert wird. Also in Deutschland, im Ausland. In Deutschland ist das genauso, wie du das angesprochen hast. Unsere Vorstellung ist es, dass wir zum Beispiel in München, in anderen Städten in Deutschland Netze aufbauen und die perspektivisch miteinander verbinden. Mhm. Also unsere Technologie ist in der Lage, später auch Hochgeschwindigkeit zu fahren zwischen München und Berlin. Das ist natürlich nichts, was wir von 0 auf 100 sehen werden, von heute auf morgen.
Aber das heißt, es ist auch eine Option, den ländlichen Raum besser anzubinden, weil häufig hat man ja bei so neuen, coolen Konzepten, dann ist es halt ja vor allem wieder für die Stadt und da tummeln sich viele Ideen, ist auch schwierig umzusetzen, aber Land bleibt immer so ein bisschen auf der Strecke.
Also die Autobahn ist explizit für solche Anbindungen gemacht. Wir können dann über Land Verbindungen im ÖPNV schaffen, wo es heute gar kein Angebot gibt und wir sind dabei super kosteneffizient für die Landräte und kleineren Gemeinden im Umland.
Und in der Theorie, wie schnell, sagen wir mal, könnte man jetzt 2,5 Kilometer so ein System bauen, wenn ja jetzt mal alles optimal wäre, Lieferketten und alles?
Das Schöne an der Autobahn ist, dass wir, wie die Prio-Eisenbahn von meinem kurzen Zuhause, hochgradig standardisiert. Das heißt, alle Teile werden in der Fabrik vorgefertigt und wir können wenig Zeit auf der Baustelle verbringen. Wir sind in der Lage, unsere Masten, die die Gleisträger da tragen, die im 40, 50 Meter Abstand stehen, bis zu 5 am Tag zu setzen, also 150 Meter am Tag, mal 10, 500 Meter. Also wir kriegen innerhalb von einem halben Jahr richtig Strecke dahin.
Mhm. Das ist natürlich ein riesiges Vorhaben, was ihr da habt. Das wird ja Jahrzehnte am Ende dauern, bis man sowas erschlossen hat. Und das als kleines Startup, ist das dann vielleicht kannst du auch noch nicht so viel zu sagen, aber langfristig, dass man dann irgendwann mit dem Großen zusammengehen muss oder dass es dann doch die Deutsche Bahn ist oder wie auch immer, weil als Startup das Land neu zu erschließen, ist natürlich schon ein Wort, ne?
Absolut. Und wir werden das nicht alleine schaffen. Wir werden es vom Hintergrund der Finanzierung nicht alleine schaffen. Wir brauchen mit unserem Wachstum auch neue Partner und große globale Partner an der Seite, die ein ähnliches Projekt in der Vergangenheit weltweit schon mal gemacht haben. Also wir brauchen auch diesen Namen an Bord, um Credibility zu bekommen in Ländern, die eben nicht Deutschland sind.
Und woran liegt es jetzt in Deutschland? Also wir hatten vor kurzem auf der Hannover-Messe auch so ein Beispiel, diese Einschienenbahn von in Ostwestfalen dort, ja auch ein schönes Konzept, ähnlich wie eures, bloß auf dem Boden. Ja, und auch gefragt, hey, warum investiert hier nicht jemand 500 Millionen, baut sowas? Ja, und dann liegt es an den Behörden und dann, wie viel Bürokratie steht euch da im Weg? Also woran liegt es, dass nicht eine Gemeinde sagt, oh, wir verbinden hier einfach mal eine Region mit so einem System?
Also ich muss eine Lanze brechen für unsere Politik tatsächlich. Mhm. Und mit der Autobahn ist das erste Mal, wo ich so intensiv im Kontakt und Austausch mit der Politik bin. Diese Entscheidungsfreude und die Offenheit, auch was Neues auszuprobieren, die ist da. Und es geht auch sehr schnell. Was ich feststelle, ist, dann nach dieser Entscheidung tauchst du ab in bürokratische Prozesse, die oft papierbasiert sind. Und da dauert alles sehr, sehr lange. Und das ist natürlich ein bisschen schade, weil wir als kleines Startup, um das aufzugreifen, natürlich nicht beliebig lange Luft haben, durchzuhalten an solchen Stellen. Mhm.
Aber das heißt, technologisch seid ihr eigentlich schon quasi, ready? Habt eine Testbahn, dort fährt die Autobahn schön ihre Kreise und ihr braucht eigentlich nur sichere Lieferketten und Geld und Baugenehmigung.
Richtig. Und wir brauchen den, der sagt, ich mache hier den Frontrunner, ich bin die Gemeinde, die Stadt oder das Privatunternehmen, das uns für Logistikzwecke nutzt und ich fange damit mal an.
Ja, genau, das ist ja dann der andere Weg. Also ich kenne die Geschichte mit Cargolifter, Transrapid und ein paar andere noch und dann kennen wir zum Beispiel die Hochgeschwindigkeits
Hyperloop.
Hyperloop, ja, jetzt fiel es mir gerade nicht ein. Da gibt es ja schon Dubai oder andere, die sich committed haben, baut mal, macht mal oder so. Also ich hätte gedacht, dass es jetzt ein Konzept gibt. Ihr müsst ja noch den TÜV überzeugen und das Ganze machen. Das dauert eine Weile. Aber ich hätte mir ja vorgestellt, da gibt es eine Region, die will das und wartet nur noch auf das Okay vom TÜV und dann wird es gebaut. Aber das habt ihr noch nicht, quasi diese nächste Stufe. Ein TÜV liegt jetzt an mit eurer Teststrecke und danach?
Danach ist die Frage, wo es weitergeht. Ja, also wir haben keinen unterschriebenen Auftrag zum jetzigen Zeitpunkt von irgendjemand auf dieser Welt für eine echte kommerzielle Strecke der Autobahn. Ich glaube, dass wenn wir diese Außenstrecke jetzt aufgebaut haben, die eben diese angesprochene TÜV-Zulassung bekommt und die Leute das erleben können, das ist der letzte Tropfen in das Glas, das wir brauchen, dann werden die Menschen nachhaltig überzeugt sein. Und dann werden wir, und das hoffe ich wirklich, auch in Deutschland so einen Frontrunner sehen. Und wenn der aber nicht aus Deutschland ist, dann werden wir es woanders machen müssen, weil wir eben alle in München auch unsere Miete bezahlen.
Mhm. Ja.
Aber sagen wir mal, ihr bekommt alles, was ihr braucht und könnt losfahren. Und jetzt müssen wir mal über das Thema Kapazitäten sprechen. Das ist auch was wir bei Flugtaxis, die ja auch noch nicht fliegen, immer mal wieder diskutiert, wie realistisch ist das. Wir haben ja wahrscheinlich nicht 300 von diesen Dingern gleichzeitig da irgendwo im Luftraum schweben in einem ähnlichen Gebiet, sage ich mal. Das heißt, wie viele Leute könnt ihr transportieren? Was erwartet ihr da für eine Auslastung am Ende? Weil es muss sich ja dann auch irgendwie rechnen am Ende.
Also um Gefühl für die Mengengerüste zu geben, die Autobahn wird ja gemäß Zulassung später eine Straßenbahn. Und da muss ich mich nicht auf Kostenseite, sondern auch eben auf Kapazitätsseite mit der Straßenbahn messen. Die Anfragen, die wir heute schon von Städten bekommen haben, die wir simulieren, die sind so 15, 20, 30 Kilometer. Und da packen wir dann so 300, 400 von unseren Fahrzeugen ins System. Und da schaffen wir ohne Probleme 6.000 bis 8.000 Personen pro Richtung pro Stunde zu befördern.
Aber das ist ja on demand, sagt ihr. Und wie koordiniert ihr das denn, dass das, sag ich mal, fluppt, weil nicht jeder will um 10.05 Uhr los und dann will der andere in die andere Richtung und dann hast du ja auch am Ende Stau oder wie geht das?
Dass es on-demand passiert, macht uns die Welt ein bisschen leichter, weil on-demand ja nicht real-time on-demand ist, sondern schon ein bisschen in die Zukunft gerichtet. Und weil wir zum einen dann diese individuellen Buchungen haben und von unseren Fahrgästen mit 5 Minuten Vorlauf oder gar noch länger, vielleicht für den nächsten Tag und weil wir historisch verstanden haben, wie das Mobilitätsverhalten war, in diesem System sind wir in der Lage, mit relativ einfachen Sortieralgorithmen aus der Logistik, heute aus dem Werksverkehr, irgendwie bei einem Automobiler, sehr effizient die Flotte durchzusteuern. Was mit der Autobahn nicht geben darf, ist das Thema Stop and Go, Wartezeiten. Nur wenn wir dieses Orchester so spielen und effizient unsere Flotte betreiben, werden wir auch ein wirklich nachhaltiger Verkehrsträger.
Also ähnlich wie jetzt ein E-Scooter oder so, der auch nicht überall immer da ist, wenn ich ihn gerade brauche, sondern ich muss ihn auch erst suchen. Oder eben bei euch muss man ihn vorher buchen, dass er dann zu einer gewissen Zeit da ist.
Aber sprich, dann habe ich von mir aus eine App und dann steht da, ja, Slot 10.08 Uhr ist nicht mehr frei, aber 10.14 Uhr kannst du haben.
Das wollen wir vermeiden, aber das Schöne an der App ist ja, dass wir kommunizieren können mit unseren Fahrgästen. Mhm. Und ich kann auch aktiv den Fahrgast aufmerksam machen, guck mal, du hast heute um 9 Uhr einen Termin, soll ich dich nicht um 8.20 Uhr abholen? Also ich mache das Leben angenehmer für den Fahrgast, der sagt nur, ja, genau, mach das. Und umgekehrt hilft es mir, ein Balancing durchzuführen in meiner Flotte.
Und theoretisch sitzen ja mehr Leute drin als nur einer. Es kann ja auch mal jemand mitfahren, oder?
Ja.
Auf Nachfrage, oder?
Ja, aber es ist total spannend. Wenn du heute in München in den Stau schaust oder in einer anderen Stadt, dann sitzen da statistisch 1,2 Menschen. Ja. Jeder hat einen anderen Startpunkt, ein anderes Ziel. Und was wir feststellen, wenn wir den Anteil von viersitzigen Kabinen in unseren Simulationen zu hoch treiben, dann wird das gesamte System ineffizient. Weil du dann zu oft anhalten musst, um jemanden einzuladen oder eben
auszuladen. Ach so, okay.
Ein guter Vergleich ist Uber. Du kannst Uber alleine fahren oder im Uber-Share. Uber-Share ist günstiger. Warum? Weil der Service schlechter ist. Es dauert länger, bis du abgeholt wirst, bis du zu Ziel kommst. Mhm. Ineffizienter.
Ich meine, das ist ja auch bei einer normalen Straßenbahn, dann steigen mal 50 Leute ein und aus, mal sind es mehr, mal sind es weniger und je nachdem fährt sie dann weiter. Trotzdem ist es ja so, dass es in manchen Städten wie, ich glaube in Hamburg, funktioniert das recht gut so mit der Pünktlichkeit oder Paris oder Tokio. Egal wie viele ein- und aussteigen, in Köln funktioniert das überhaupt nicht. Bei der Deutschen Bahn auch so semi. Also ist das der Grund, dass so viele Leute unterwegs sind? Also, ich meine, es ist jetzt nicht dein Unternehmen, aber kannst du das erklären? Und ist das dann der Grund, warum es bei euch besser klappt, weil es automatisiert ist und wirklich nur diese begrenzte Zahl?
Also erstmal, ich glaube, absoluter Benchmark ist Japan in diesen Belangen. Muss man aber wissen, in Japan gibt es auch Pusher, die ich dann mal richtig die volle Packung schaffen in dem eigenen Zug. Es gibt ein paar Themen, die wir technologisch sehr früh ausgeschlossen haben, die heute die Arbeit zum Beispiel für die Deutsche Bahn herausfordernd machen. Ein Beispiel sind die Weichen. Deutsche Bahnweiche, wenn die steht, dann liegt die Linie brach. Wir haben uns für ein Passivweichen-Konzept entschieden. Das heißt, wenn in der Weiche, in dem Strang, bewegt sich gar nichts, nur ein Fahrzeug. Und wenn jetzt ein Fahrzeug ein Weichen-Abbiegeproblem hat, dann biegt es möglicherweise falsch ab, aber der Verkehr, alle anderen Kabinen können weiterfahren. Also wir haben versucht, technologisch, konzeptionell direkt alles auf Effizienz zu trimmen.
Um noch ein bisschen in die Zukunft zu schauen, was, wenn wir dann uns in 3 Jahren wieder treffen, was denkst du, was ist bis dann passiert? Also habt ihr es dann geschafft oder habt ihr dann, ich meine, es gibt noch andere Unternehmen.
Seid am Ausland.
Oder im Ausland, ja. Oder eben ist es zu Ende gegangen. Ne? Also wir haben ja einige Beispiele in letzter Zeit, die da über die berühmte Wupper gegangen sind.
Also Startup-Business kann morgen immer vorbei sein. Mhm. Finanzierungsrunde platzt, Technologie performt nicht wie gewünscht, Auftrag bricht weg. Ist so. Mache ich mir keine Illusion hin. Aber wenn wir uns in 3 Jahren wieder zum Podcast treffen, dann sitzen wir ganz bequem in der Autobahnkabine, fahren dann nicht mehr auf unserer Teststrecke, sondern wir sind dann im kommerziellen Betrieb. Und wie angesprochen, ich hoffe, dass das vielleicht sogar in München ist. Mhm. Und wenn nicht, treffen wir uns halt irgendwo in USA oder Asien.
Ja. Gibt's euch, also August 2019 war ja das Datum, als es dann irgendwie losging. Wie weit wart ihr denn da schon? Also ich finde, dann ist es ja schon recht schnell. Ihr habt jetzt schon eure Teststrecke. Okay, das mit den Genehmigungen ist in Deutschland immer ein Problem. Wo wart ihr denn damals? Hattet ihr quasi schon ein fertiges Konzept in der Tasche, musstet nur noch losbauen? Oder habt ihr da angefangen zu tüfteln? Nimm uns mal mit zurück zur Anfangszeit.
100 Seiten PowerPoint. Die gab es tatsächlich. Jetzt habe ich in meinem Leben beruflich viele PowerPoints gemacht. Und der Weg dann von der Folie hin zur echten Hardware und Software, der ist weit. Wir haben aber das Glück, dass wir ein Thema adressieren, das gewollt ist, wie angesprochen von der Politik, aber auch von der Industrie. Die lechzen teilweise nach was Neuem und entsprechend haben wir so viele Partner, die teilweise fertige Lösungen zur Verfügung stellen und das hat uns Geschwindigkeit gegeben.
Hm. Ja, was wünschst du dir noch? So, vielleicht am Ende nochmal einen Satz. Würdest du dir wünschen, dass hier so ein Ministerpräsident mal das in die Hand nimmt und sagt, das machen wir jetzt einfach und basta?
Also das würde ich mir wünschen. Es ist so, dass wir diese Sätze auch oft gehört haben. Lass es uns einfach mal machen. Aber wir sind nie zum richtigen Machen gekommen. Mhm. Und ich erwarte mir da oder ich wünsche mir Konsequenz und dann lasst es uns wirklich mal tun, weil, und jetzt wird es ein bisschen globaler, in Deutschland haben wir jede Menge schlaue Köpfe und noch sehr viel Kapital. Mhm. Lasst es uns so einsetzen, dass Deutschland genauso führend ist, wie wir das heute sind, in 20, 30 Jahren.
Zum Schluss haben wir immer eine Schulnotenfrage.
Genau.
Also du musstest dann sagen, sehr gut bis ungenügend. Und wie steht es jetzt, sage ich mal, um die technologische Mobilitätswende in Deutschland, Stand jetzt heute?
Welche Note würdest du dem Ding insgesamt geben?
Ausreichend.
Okay, ausreichend.
Wer weiß, wenn wir uns dann in 3 Jahren wiedersehen, vielleicht haben wir es dann schon noch umgetrieben. Danke, Marc.
Ja, danke, Marc.
Danke euch.